Herr Jesus Christus, das wollen wir gerne auch noch mal mit einigen Worten versuchen, dir zu sagen, dass wir dir unendlich dankbar sind dafür, dass du uns lieb hast. Und dass wir, je länger wir leben, desto mehr merken, wie unglaublich groß dieses Geschenk ist und wie wichtig für unser ganzes Leben, für unsere ganze Existenz, dass du deine Liebe in unser Leben hineinsprichst. Und dass du alles getan hast mit dieser deiner Liebe, dass wir Leben, ewiges Leben haben können. Und wir freuen uns darüber, dass wir heute Morgen die Bibel aufschlagen können, weil du in diesem Wort uns begegnest. Du selbst bist das lebendige Wort, Herr Jesus. Und jetzt ist dein Geist da und verbindet sich mit diesem Wort, wohnt in uns, im Reden, im Hören, Aufnehmen. Und wir danken dir für diesen Raum, den du heute Morgen uns schenkst. Bitten dich, nimm das Störende weg, gib einen klaren Verstand, ein offenes Herz, einen guten Geist. Sei du da. Versorge du das Haupt deiner Gemeinde uns heute an diesem Ort. Segne Bruder Helge Stadelmann für seinen Dienst in unserer Mitte. Hab Dank für dein Bewahren über ihm, auch an diesem Tag auf der Straße. Und lass jetzt über diesem Wort Gottes geschehen, deinen besonderen Segen liegen. Dir sei die Ehre, dir unserem Herrn. Amen.
Bei Schiller steht es ja schon in Wallenstein, ich weiß nicht mehr genau, Akt und Aufzug, spät kommt ihr, doch ihr kommt. Und so ähnlich ist es mir heute ergangen. Ich war schon öfters hier und hatte jetzt gegenüber meiner üblichen Fahrzeit eine Stunde plus eingerechnet, aber die vielen Schilder nicht nur, sondern hier, also etwas weiter nördlich ist ja nicht so schön wie hier, sondern es regnet. Und ich habe immer den Eindruck beim Regen, das hat bei vielen Leuten nicht zum Führerschein gehört. Wie man bei Regen fährt, insofern dauert es meistens nicht lang, wenn es regnet, bis der erste Unfall ist und bis irgendwie auf der Autobahn zwei zusammen sind. Und so war es dann auch, dass ein Womo und ein Auto so aneinander gerieten und das im Berufsverkehr auf Frankfurt zu, dann hat man gleich den Megastau. Den hatten wir dann. Trotzdem, ich freue mich jetzt hier zu sein und man hat bei solchen Anlässen dann ja auch schon wieder mal Gelegenheit, an seine Predigt zu denken, wenn man nicht vorankommt auf der Autobahn. In der Tat ist der Epheserbrief mir sehr ans Herz gewachsen. Ich habe mich sehr viel und sehr gerne mit dem Epheserbrief beschäftigt. Es war wohl schon in den 80er Jahren, als Gerhard Meyer damals an mich herantrat, ob ich die Auslegung des Epheser- und Kolosserbriefes für diese Kommentarreihe schreiben würde. Und nun, für den Kolosserbrief hat es damals nicht gereicht. Es waren dann zu viele Aufgaben, sodass Heiko Krimmer den übernommen hat. Aber der Epheserbrief-Kommentar ist nur so eine kleine Frucht eben der Beschäftigung mit diesem Brief. Und Gerhard Meyer meinte damals, das ist doch der richtige Brief für dich. Wir zwei denken heilsgeschichtlich. Zum Glück nicht nur wir zwei, sondern es gibt auch noch ein paar andere, unter anderem hier. Und ich würde mir wünschen, Christen in Deutschland würden mehr heilsgeschichtlich denken, dann würden viele die Bibel besser verstehen. Und der Epheserbrief macht da eben ganz deutlich heilsgeschichtliche Linien eigentlich von der Zeit vor der Schöpfung an, von Gottes Ewigkeit her, Linien für Israel, für die Gemeinde und macht dann auch sehr deutlich, was die Gemeinde Jesu Christi ist. Das Interessante ist, und das will ich jetzt nicht vertiefen, sondern nur andeuten, vermutlich ist es schon als Kapitel 1 behandelt wurde, dran gewesen. Der Epheserbrief wird geschrieben, weil es in der Umgebung dieses Erweckungsgebiets um Ephesus herum Probleme gibt. Was für Probleme, das kann man unter anderem nachlesen im Kolosserbrief. Die Irrlehre hat etwas mit Gesetzlichkeit zu tun, mit falschen Vorstellungen von Judentum. Sie hat etwas damit zu tun, dass man eigentlich zu tief zielt. Man will sich maximal bis zu Engeln erheben, statt bis zu Christus, dem Haupt der Gemeinde. Das ist eine der Problemlagen. Eine Mischung verschiedener religiöser Einflüsse. Gesetzlichkeit. Und auch im ersten Timotheusbrief kriegt man noch so eine Andeutung, was das Problem ist. Der Timotheus kriegt ja im ersten Timotheusbrief gesagt, denke dran, Timotheus, als ich dich in Ephesus zurückließ und nach Mazedonien zog, da habe ich diesen einen Auftrag dir gegeben, dass du etlichen Leuten wehrst. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, nomodidaskaloi, so im Griechischen Gesetzeslehrer. Ich glaube, bei Luther steht Meister der Schrift, aber es ist tatsächlich nomos, ist das Gesetz, didaskalos ist der Didaktiker, der Lehrer. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Sie haben die Heilsgeschichten nicht verstanden. Sie sind Asketen bis hin zu dem, verbieten zu heiraten und alles Mögliche. Es breitet sich in einem Erweckungsgebiet eine Religiosität aus, die typisch religiös versucht, wieder auf dem Weg des Gesetzes irgendwie mit Gott in Verbindung zu kommen und am Ende sollen Engel noch nach oben helfen, statt dass man sich direkt an den Erlöser, an Jesus Christus hält. Und um im Grunde eine Schutzimpfung zu geben gegen diese Art von typischer Religiosität, die es am Ende nicht weiter schafft als bis zum Gesetz und im Grunde in einer Mischung zwischen Juden und Heidentum stecken bleibt, später hat sie sich zur Gnosis weiterentwickelt. Im ersten Timotheusbrief warnt Paulus schon, hüte dich vor der fälschlich sogenannten Gnosis, das geht so in diese Richtung. Als Schutzimpfung gewissermaßen wird der Epheserbrief als Rundbrief für Ephesus und die Gemeinden rundherum geschrieben. Und es ist ja interessant, dass Paulus sich nicht ewig mit Irrlehren aufhält. Nirgends, in keinem seiner Briefe werden Irrlehren in extenso, also richtig detailliert, unter die Lupe genommen. Es gibt ja so manche Zeitschrift am christlichen Rand, die nichts anderes zu tun hat, als ihr Geld damit zu verdienen, dass sie in jeder Ausgabe wieder neu aufspießt, was andere alles falsch machen. Und manche meinen, das wäre das tiefe geistliche Leben, wenn man das wüsste. Paulus war anderer Meinung. Paulus war immer der Meinung, es genügt ein kurzer, scharfer Blick auf die falsche Lehre und ins Zentrum, da muss dann wieder die Wahrheit, da muss Christus. Schauen wir uns den Kolosserbrief an, obwohl dort sozusagen er mitten ins Wespennest der Irrlehre hineingreift, die da im Lykustal, Kolosse, Hierapolis, Laodicea entstanden ist. Er greift hinein in das Wespennest dieser Irrlehre, spricht die Dinge kurz an in Kapitel 2 und entfaltet im ganzen Brief Christus. Und damit die Leute in der Umgebung, wo mal Erweckung war, nicht anfällig werden für diese Irrlehre, entfaltet er in diesem Rundbrief, dem Epheserbrief, die Lehre von der Gemeinde. Was Christus eigentlich will, was Christus schenkt, was er macht. Er schafft sich die Gemeinde, von der er das Haupt ist, sie seine Glieder. Und was diese Bestimmung der Gemeinde ist, das wird entfaltet, zunächst mal lehrhaft in den ersten drei Kapiteln und dann ethisch in den letzten drei Kapiteln. Und hier in Kapitel 2, da kommen wir jetzt ans Zentrum. Noch nicht heute Morgen, aber heute Nachmittag. So wie ich den Epheserbrief verstehe, obwohl es ganz schöne andere, unglaublich wichtige Teile im Epheserbrief gibt, aber im Blick auf die Gemeindelehre wird das, was wir heute Nachmittag hier miteinander behandeln, das Kernstück sein, wo Paulus die Lehre von der Gemeinde begründet, wo er Grund legt für das, was Gemeinde ist. Und weil das so wichtig ist, wird er das dann in Kapitel 3 nochmal vertiefen. Da knüpft er ja dann dran an und sagt, so wie ich euch ja gerade in Kürze geschrieben habe, und dann wird das nochmal von einer anderen Perspektive vertieft. Aber da sind wir bei der Lehre von der Gemeinde, die, ich sage es jetzt mal theologisch, aus der Christologie begründet wird. Aus dem, was Christus ist und was Christus tut. Jesus, der Grund der Gemeinde. Das wird deutlich. Und da können wir uns drauf freuen. Also das kommt heute Nachmittag ab Vers 11 bis Ende Kapitel. Gemeinde aus geretteten Juden, aus geretteten Heiden zusammengefügt, bilden den neuen Menschen in Christus. Das, was wir heute Morgen betrachten, mit diesem Thema total lebendig, wer Christ wird, tauscht den Tod fürs Leben. Dieser Abschnitt, Epheser 2, Vers 1 bis 10, macht klar, mit was für Leuten Gott Gemeinde baut. Lesen wir mal diese Verse. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt oder dem Äon dieser Welt, nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nach dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur her, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen oder vielen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten oder Äonen erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, seine Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin leben sollen. Also mit was für Leuten baut Gott seine Gemeinde? Also das ist jetzt mal ein tiefer Schluck aus der Flasche des Realismus, den wir hier in den ersten drei Versen nehmen. Gott baut seine Gemeinde aus geistlich Toten. Das klingt nicht schmeichelhaft, wir gehören ja alle auch irgendwie, nehme ich mal an, zur Gemeinde Jesu Christi. Und in Gottes Urteil ist das so, Gott baut seine Gemeinde aus Menschen, die geistlich tot waren. Also damit müssen wir uns jetzt doch zunächst mal eine Weile beschäftigen. Gott hat sich nicht sozusagen auf diesem Globus die Elite rausgesucht, mal geguckt, wo sind Leute, mit denen man was anfangen kann, und hat sie dann irgendwie zu seiner Gemeinde dazu genommen. Er hat ein geistliches Totenfeld vor sich gehabt. Da so ähnlich wie im Hesekiel, wo Israel nach der Wegführung im Exil im Blickfeld ist, ein Totenfeld. Und wie, wenn ich das richtig verstehe, mit Hesekiel, es mit Israel auch gegen Ende sein wird wieder, wenn sie gesammelt werden. Erstmal geistlich tot werden sie in ihr Land versammelt, geistlich tot. Und dann muss Gottes Geist in das Totenfeld hineinwehen, damit die Toten lebendig werden. Und das ist ja nicht nur in dieser Vision bei Hesekiel so, sondern das Neue Testament macht uns deutlich, auch ihr wart tot. Da sind jetzt die Heiden erstmal angesprochen. Ihr, das ist im Epheserbrief immer die Heiden. Wir, das sagt Paulus der Jude, wir, das ist immer wir, die aus dem Volk Israel stammen. Ihr und wir. Also das muss man auf jeden Fall gut begreifen. Ich denke, das ist auch schon im Blick, denn es kam ja auch schon in Kapitel 1 vor. Aber ist hier jetzt sehr betont, es wird zum Hauptthema von Kapitel 2, was mit diesen Leuten ihr und diesen Leuten wir passiert. Was diese ihr Leute früher waren und was diese wir Leute früher waren. und was aus diesen Ihr-Leuten wird und aus den Wir-Leuten wird durch Christus. Also zunächst mal, auch ihr wart tot. Tot durch Sünden und Übertretung. Das müssen wir gerade einen Augenblick vertiefen, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, diese Sichtweise zu haben. Geistlich tot. Was heißt das? Das heißt, dass im Menschen natürlicherweise, hier sind jetzt erstmal die Heiden, die aus den Völkern im Blick, so wie wir, die Heiden haben keinen Funken göttlichen Lebens in sich. Das meint geistlich tot, keinen Funken göttlichen Lebens. Und das widerspricht natürlich vielen Ideen damals im Griechentum, wo man dachte, der Leib ist das Gefängnis der Seele und die Seele, die ist der göttliche Funken im Menschen. Nichts, sagt Paulus, gibt keinen göttlichen Funken im Menschen. Also edel ist der Mensch, hilfreich und gut und irgendwie der göttliche Kern tief in ihm. Nein, geistlich tot. Oder noch eine Variante, damit musste sich Luther auseinandersetzen. Und demnächst Ende des Monats, 31. Oktober, wird ja dann Reformationstag wieder gefeiert. Luther musste sich mit der altkirchlichen oder altgläubigen, nennt man das ja heute, katholischen Theologie des Mittelalters auseinandersetzen. Und da war, Thomas von Aquin hat das sehr schön formuliert, mehr die Sicht, dass der Mensch, naja, sagen wir mal, geistlich krank sei. Also, dass das nicht alles mit dem Menschen in Ordnung ist, natürlicherweise, das war natürlich im Blick. Der Mensch hat ein Problem, das hat auch der mittelalterliche Katholizismus gesagt. Aber lasst uns das Problem nicht allzu groß machen, hätte man damals gesagt. Es ist eben doch noch ein guter Kern im Menschen, an den Gott anknüpft. Und an diesen guten Kern müssen wir appellieren und müssen dem Menschen sagen, streng dich an. Vielleicht ihm auch mal ein bisschen drohen, so die Folterwerkzeuge zeigen. Freund, wenn du dich nicht anstrengst, dann kommst du ins Fegefeuer oder sonst was. Und die Leute hatten Angst um ihr Seelenheil und haben sich wahrscheinlich angestrengt oder Leistungen vollbracht. Gut, die Leistungen überzeugen uns vielleicht heute nicht mehr so. Ich vermute, Gott haben sie damals auch nicht so sehr überzeugt, wenn dann jemand so und so viel Rosenkränze gebetet hat, die ihm auferlegt wurden. Aber die Vorstellung war im Grunde so ein bisschen wie bei der Himmelsleiter, als könnte man, indem man Rosenkränze betet, indem man sich zusammennimmt, indem man zusieht, dass man sich nicht zu schlimm benimmt, indem, wenn irgendwas nicht geklappt hat, man wieder irgendwelche Leistungen bringt, vielleicht einem Priester etwas zahlt, damit er klammheimlich irgendwann eine Winkelmesse liest. Winkelmesse, das nannte Luther die Messen, wo kein Mensch dabei ist, also Gottesdienste ohne Leute, wo einer einfach die Liturgie einmal durchliest und wenn dafür einer bezahlt hat, dass der Priester das tut, dann war das verdienstlich und dann hat es einen wieder 2, 3 Sprossen höher gebracht auf der Himmelsleiter. Und Thomas von Aquin hat dann schön auf Lateinisch gesagt, sozusagen, wenn du oben auf der Himmelsleiter sozusagen ankommst, reicht's nicht ganz bis zum Himmel. Es reicht nicht ganz. Also ganz bis in den Himmel klettern mit guten Werken können wir nicht. Sondern, lateinisch, gratia supponit naturam. Die Gnade ergänzt die Natur. Die Gnade ergänzt die Natur. Also erstmal anstrengen und Gott gnädig stimmen und dem Himmel näher kommen. Und wenn wir uns genügend bemüht haben, dann greift Gottes gnädige Hand schließlich herunter und zieht uns das letzte Stückchen hoch. Aber du musst dich genug vorher bemüht haben. Hat es nicht auch einer der großen Dichter unseres Volkes dann schon mal formuliert? Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Tja, das ist der Weg der Religion. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Aber Paulus sagt eben, nein, das bringt nichts. Da ist nichts Gutes, was aktiviert werden kann. Mit der Himmelskletterei wird das nichts. Das ist vielmehr, bevor ein Mensch zu Jesus und zur Gemeinde kommt, der ist sozusagen so ein bisschen so wie Lazarus, Johannes 11, Lazarus. Er ist tot, er stinkt schon, sagten die Leute Jesus. Da ist nichts mehr zu machen, brauchst dich gar nicht bemühen. Und nehmen wir an, da hätte sich jetzt so ein Religionstrainer vor das Grab gestellt und hätte einfach gerufen, so, Lazarus, nimm dich zusammen, komm heraus. Bemühe dich, streng dich an. Hätte nichts gebracht. Was muss passieren? Die Schwestern von Lazarus wissen, nichts mehr zu machen. Die Jünger wissen, wärst du früher gekommen, hätte es noch geklappt, aber jetzt, da hättest du noch ein bisschen wiederbeleben können, so etwas Physiotherapie, damit der Lazarus wieder in Ordnung kommt. Aber jetzt ist er tot, da ist nichts mehr zu machen. Ja, genau das ist der Punkt. Die Situation des Menschen, bei Lazarus leiblich, bei den Menschen, die später zur Gemeinde kommen, im Blick auf ihre Gesamtsituation vor Gott, ist nichts zu machen. Alles tot, nicht nur krank. Nicht nur schwach, tot. Aber dann steht vor dem Grab des Lazarus der Sohn Gottes. Der, der durch sein Wort die Welt ins Dasein gerufen hat. Und er ruft mit diesem schöpferischen Ruf, Lazarus, komm heraus. Also der appelliert nicht daran, hör mal, das kriegst du gerade noch hin. Aus der Höhle bis hier vor, dann helfen wir dir. Sondern es ist das schöpferische Wort, was ihn trifft, lebendig macht und dazu bringt, dass er herauskommen kann. Vielleicht hat Luther das schon ganz richtig gesehen, wenn er sagt, ich habe so mein Problem mit dem freien Willen beim geistlich toten Menschen. Als ob der ein geistlich toter Mensch plötzlich den Willen hat, Gott zu suchen und sich um Gott zu bemühen und den Willen hat, die Sünde hinter sich zu lassen und das zu wollen, was Gott will, statt das zu wollen, was die Sünde will. Da hat Luther, weil er Paulus gut kannte, gesagt, nix da. Und Erasmus, sein Gegenüber, der so die spätmittelalterliche katholische Theologie vertrat, der meinte, man könne an den freien Willen des Menschen appellieren. Ist aber nicht. Gut, damit wir das klarkriegen, der Mensch hat in vielen Dingen einen freien Willen. Ob ich heute meine schwarzen Schuhe anziehe oder ihnen mit schwarzer Hose und braunen Schuhe begegnet wäre, ist mein freier Wille. Dazu brauchte ich weder geistliche Führung, ich habe auch nicht dafür gebetet, und das kriegen wir noch hin. Wir können überhaupt in den irdischen Dingen relativ frei entscheiden. Da gibt es allenfalls Sachzwänge, irdische Sachzwänge und so. Oder Grenzen dessen, was wir können und vermögen. Aber da haben wir freien Willen. Nur, wir können uns nicht als Sünder, als Menschen, die geistlich tot sind, die sich schon, wie Paulus das in Römer 5 sagt, als Feinde Gottes vorfinden, die eben Gott nicht wollen, die Gott ablehnen von Natur aus, plötzlich auf den Weg machen und sagen, auf geht's in den Himmel. Das macht der Mensch nicht, das macht der Sünder nicht. Da braucht es dieses Schöpferwort. Lazarus, komm heraus. Da braucht es das, was diese erste Europäerin erlebt hat, Lydia, die Kauffrau aus Philippi, als Paulus das Evangelium sagt, plötzlich heißt, da ging es ihr durchs Herz. Dieser tat der Herr das Herz auf. Oder am Pfingsttage, Petrus ist am Predigen, denen ging es auch durchs Herz. Was sollen wir tun, dass wir gerettet werden? Merken wir, da ist schon der Ruf erschollen an geistlich Tote, und die plötzlich aufwachen, durch das Evangelium getroffen. Das ist dann nicht der freie Wille, sondern, so hat es dann auch später der Pietismus immer wieder gut betont, aber gab auch schon entsprechende Stimmen in der Reformationszeit, das ist der befreite Wille. Ja? Es gibt zwei Dinge, dass man sagt, der Sünder, der gottlos ist, bevor er zu Gott ist, hat einen unfreien Willen. Darüber hat Luther ein ganzes wichtiges Buch geschrieben. Ja, das ist das eine. Aber das andere ist, wenn Gott erstmal durchs Evangelium einen Menschen anspricht, wenn Gott einem Menschen nachgeht, wenn einem Menschen das Evangelium bezeugt wird, dann beginnt Gott durch dieses Wort, das kein totes Wort ist, am Menschen zu arbeiten und rührt sein Herz an und macht ein steinernes Herz lebendig. Ich habe selbst in meiner Biografie eben so erfahren, ich wusste jede Menge. In einer Veröffentlichung zum Thema Kinderbibeln wurde ich neulich anonym zitiert, ein Theologieprofessor hätte dem Autor gesagt, ich hatte es tatsächlich ihm gesagt, in der Kindheit hätte dieser Theologieprofessor, also ich, die Bibel schon enorm gut gekannt durch die Kinderbibel von Anne de Vries und das große Erzählbuch der biblischen Geschichte, also dieses einbändige und das zweibändige Werk von Anne de Vries, der übrigens keine Frau, sondern ein Mann ist, Anne de Vries, nordfriesischer Name. Und das hatte ich gelesen. Später als Theologiestudent habe ich teilweise meine Bibelkundeprüfung mit dem Bibelwissen über das Alte Testament bestanden, das ich aus der Kinderbibel hatte. Ich wusste alles. Dann bin ich in einem christlichen Freizeitheim aufgewachsen. Nicht ganz so schön und groß wie dieses, aber auch mit regelmäßigen Freizeiten. Und weil ich dann oft der Einzige war, der das Klavier spielen konnte, durfte ich dann schon als Elfjähriger bei Bibelfreizeiten die lieben Geschwister zumindest abends, wenn ich nicht in der Schule war, begleiten. Und wenn man das so ein paar Jahre macht, in so einem Bibelfreizeitheim aufgewachsen, dann kennt man die Bibel. Und innerlich war ich weit weg von Gott, immer weiter. Bis ich mit 16 Ferien mache im Zürcher Oberland. Jemand, der mich kannte, hat mich eingeladen, hatte gemerkt, dass ich Natur sehr mag. Und dann sagt er, komm ins Zürcher Oberland, ich habe 500 Hüngel, Stallhasen. Und du kannst 4 Wochen lang dich um die Hüngel kümmern. Und ich ging dahin, um die Hüngel zu pflegen, die Kaninchen, und habe Jesus gefunden. Wie? Da war nicht was völlig anderes, was ich vorher nie gewusst hätte. Aber irgendwie in diesen Ferien, ich bin halt mit abends, wenn die unter Gottes Wort ging, der, bei dem ich eingeladen war, hat selbst immer wieder gepredigt. Und ich fuhr mit und irgendwann ging mir es durchs Herz. Und da bin ich ein neuer Mensch geworden und das hat jetzt schon über 40 Jahre ganz brennend gehalten. Das sind nicht religiöse Anstrengungen, die man seitdem unternimmt. Man ist ein neuer Mensch geworden. Das Evangelium spricht mich an und befreit, dazu kommen zu können. Ihr wart tot. Damit beginnt es. Vielleicht ist das ja auch etwas, was uns zeigt, warum die Aufgabe des Evangelisierens heute so schwer ist. Ich habe neben meinen Professuren in Gießen und Löwen immer, weil mich Gemeinde Jesu so packt, versucht, über viele Jahre immer noch nebenbei ehrenamtlich Pastor zu sein in einer Gemeinde. Das geht manchmal an die Grenzen dessen, was zeitlich geht. Aber so habe ich es in Gießen gemacht, in einer Gemeinde, die dann relativ groß wurde. Und jetzt seit 1,5 Jahren wieder, dachte ich, die letzten paar Jahre vor dem Ruhestand, reist du nicht mal dauernd nur in Deutschland umher, sondern engagierst dich wieder in einer ganz kleinen Gemeinde. Und dann merkt man, wenn man dann nicht mehr in der Stadt ist, wo man relativ schnell viele Leute in einer Stadt wie Gießen mit dem größten Studentenanteil in Deutschland, da erreicht man viele junge Leute, und es war leichter, dort Menschen fürs Evangelium zu erreichen, als jetzt auf dem Dorf. Aber es war auch dort nicht leicht. Es war auch dort immer das Wunder, wenn Leute dazukamen. Nur man hatte die Gelegenheit, viel mehr Menschen anzusprechen. Und einige wenige blieben es, waren es dann, die sich rufen ließen. Jetzt im Dorf, da sind die Kontakte, wo man Leute ansprechen kann, immer wieder etwas weniger. Aber immer wieder diese Erfahrung, es ist nicht leicht, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Man hat manchmal heute in unserer nachchristlichen Zeit den Eindruck, es sind nicht nur die Reichen, die sich schwer tun, durch das Nadelöhr zu gehen, sondern es sind auch die sogenannten ehemalige Christenheit, die sich schwer tut, durch das Nadelohr zu gehen. Warum? Weil sie geistlich tot sind. Und man kann immer nur beten: Gott, schenke es, dass unsere Gemeinde Menschen für dich erreicht. Schenke es, dass Menschen suchend werden. In dem Nachbardorf des Dorfes, wo ich jetzt so nebenbei Gemeindepastor bin, da war damals, als Erweckungsbewegung im Siegerland und im hessischen Hinterland war, da gab es Zusammenkünfte, wenn die zu einem Missionssonntagnachmittag aufriefen, wo über 1000 Leute zusammenkamen, obwohl das Dorf nur ein paar hundert Einwohner hatte. Die Leute sind zu Fuß Kilometer weit gelaufen, hungrig nach Gottes Wort. Erweckungsbewegung. Man wünschte sich das. Hier unten im Badischen gab es sowas ja auch, Hennhöfer und so. Man kann immer nur dafür beten. Es ist nicht leicht, die Menschen zu erreichen. Und es gibt keinen Trick, wie wir sie rumkriegen. Da hilft nur beten und das Evangelium. Und treu dieses Wort verkünden. Also wenn Gemeinden dann schon mal aufhören, das Evangelium klar zu verkünden, dann ist der Ofen aus, dann hilft gar nichts. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, wo Gemeinden das tun, was sie tun sollen, an Jesus glauben, und zwar an den ganzen biblischen Jesus, nicht Jesus so in Teilen, an den biblischen Jesus, sein Evangelium ohne Abstriche glauben und verkünden, Gottes Wort predigen. Wenn man in die Gottesdienste kommt, hört man Gottes Wort und nicht irgendwie eine Abhandlung von irgendeinem Thema, wo da einer seine Weisheiten ausbreitet. Da hat man Chancen. Ich denke, Gott will solche Gemeinden benutzen. Und wir müssen ein Herz der Liebe haben für diese geistlich Toten um uns herum. Die sind vielleicht nicht immer attraktiv. Wir können uns nicht immer vorstellen, dass dieser oder jener ein tolles Gemeindeglied werden könnte. Ich bin sicher, die erste Gemeinde in Jerusalem hat sich auch nicht gleich vorgestellt. Also der Paulus, wenn der zum Glauben käme, das wäre klasse. Im Gegenteil, wenn der Barnabas ihm nicht die Brücken gebaut hätten, hätten die ihn draußen gelassen. Die hätten ihn gar nicht aufgenommen in die Gemeinde. So ist das halt, wenn geistlich Tote zum Glauben kommen. Also mal sehen, wen Gott sich da alles dann aussucht. Aber wir sollten Gemeinden sein, die ein Herz voll Liebe haben, um die geistlich Toten zu erreichen, und die beten und die beim Evangelium bleiben. So, jetzt haben wir das aber ziemlich vertieft, das mit den geistlich Toten. Aber das ist die Herkunft derer, die Gemeinde bilden. Und das andere sage ich jetzt mal schnell, was dazu noch gehört. Da, wo er über Heiden spricht, da sagt er mal die eine Hälfte und sagt, diese Heiden, also die tot waren in Übertretungen und Sünden, die also dauernd Grenzüberschreitungen vorgenommen haben. Da, wo Gott Grenzen setzt, gehen sie drüber. Lassen sich keine Grenze setzen. Ich mache, was ich will, sagt der Sünder. Oder durch Sünden sind sie tot. Sünden sind Zielverfehlungen. Gott setzt Ziele. Zum Beispiel das Ziel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Was tut der Sünder? Er liebt sich selbst oder das Geschöpfliche. Oder ich weiß nicht was. Aber er liebt nicht Gott von ganzem Herzen. Also Grenzüberschreitungen und Zielverfehlungen, das sind da in Vers 1 diese beiden Begriffe, Übertretungen und Sünden. Ja, das eine wird Sünde als Grenzüberschreitung, beim anderen Sünde als Zielverfehlung vom Griechischen her verstanden. Und das entspricht dieser Weltzeit, heilsgeschichtlich diesem Äon, also der Zeit der gefallenen Schöpfung. Das ist typisch seit dem Sündenfall, dass Menschen Grenzen überschreiten, die Gott gesetzt hat. Das war ja da schon im Garten Eden so, du sollst von diesem Baum nicht essen, der Mensch tut's doch. Übertretung. Ja. Oder im Garten Eden, der Mensch geschaffen im Bilde Gottes, sozusagen als Ebenbild Gottes zu leben, als verantwortliches Gegenüber von Gott, Zielverfehlung. Er lebt nach eigenem Gusto, statt so zu sein, heilig wie Gott. Also das entspricht ganz der Art dieses Äons, der gefallenen Welt. Das hat mit dem Sündenfall begonnen und geht bis heute so weiter. Und so wie im Garten Eden die Schlange dahinter stand, die ein Interesse hatte, in der Johannes-Offenbarung taucht die Schlange ja wieder auf, der alte Drache, der Satan, ja, der war schon im Garten Eden zugange und hatte ein Interesse daran, dass Menschen die Grenzen Gottes überschreiten und die Ziele Gottes für ihr Leben verfehlen. Ich würde ja gerne einen Exkurs machen, ich deute ihn nur an, weil ich nehme an, hier sind doch Leute, die die Bibel lieben. Im Kolosserbrief wird Paulus dieses Grundziel aus dem Garten Eden näher entfalten. Wenn er sagt, also er knüpft da an dieses, dass Gott den Menschen in seinem Bilde geschaffen hat. Das ist unsere Grundbestimmung, das ist sozusagen unsere höchste Bestimmung. Zu sein wie Gott, jetzt im richtigen Sinne, ihn abzubilden, aber als Geschöpf. Nicht sich über ihn zu stellen, ja? Als sein Geschöpf zu leben, wie Gott das will, heilig zu leben. Und von dieser Bestimmung, Gottes Ebenbildlichkeit zu leben, sind wir abgefallen. Im Kolosserbrief wird dann im Zusammenhang der Erlösungslehre, die im Kolosserbrief entfaltet wird, gezeigt, dass das Ziel ist, umgestaltet zu werden in das Bild dessen, der uns geschaffen hat. Das heißt, durch Jesus kommen wir wieder bei diesem Ziel an. Im Epheserbrief klingt das dann in Kapitel 5 auch mal an, so in diesem Männer-Frauen-Kapitel, wo es dann heißt, wir Männer sollen unsere Ehefrau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dann, was ist das Ziel dieser Liebe? Er hat sich hingegeben für sie, hat sich geopfert für sie, um sie zu reinigen. Und sie einmal hinzustellen vor sich, fleckenlos, tadellos, heilig. Da ist die wiederhergestellte Gottesebenbildlichkeit. So wie Gott heilig ist, sind wir heilig, wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit ankommen. Und in Christus sieht er uns heute schon in unserer Stellung so. Aber das ist unser Ziel, unsere Bestimmung, dass das, was eigentlich im Garten Eden schon hätte sein sollen, dass wir den heiligen, liebenden Gott abbilden, dass wir das erreichen, nicht? Umgestaltet werden in sein Bild. Also, die, die dauernd Grenzen übertreten und Ziele verfehlen, die sollen dieses Ziel wieder erreichen, das seit der Schöpfung uns gestellt ist. So, der Satan hat aber ein anderes Interesse. Der ist nämlich gemeint mit dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Also die Menschen haben nicht nur selbst ein Problem, sondern sie sind noch auf der falschen Seite. Sie gehorchen dem Widersacher Gottes. Und von diesen Mächten ist ja öfters im Epheserbrief die Rede, wenn sie gestern war hier, Kapitel 1 dran, da war ja schon mal deutlich die Perspektive mit dem auferstandenen Christus, der durch die Macht Gottes auferweckt ist und hoch erhöht über alle Mächte und Gewalten. Und diesen, der das Haupt ist über alles, hat er der Gemeinde gegeben. Ja. Also diese Mächte, die sind inzwischen entmächtigt. In Kapitel 6, Vers 10 wird er dann noch mal kurz auf sie zu sprechen kommen. Übrigens die Mächte, ja. So, ganz zum Schluss nochmal. Aber zunächst mal da, wo ein Mensch nicht auf Jesu Seite ist, da steht er, untersteht er diesen Mächten. Und vergessen wir es nicht. Ephesus war das Zentrum des Okkultismus im Römischen Reiches. Es gibt eine Doktorarbeit von Clinton Arnold, Magic and Power in Ephesus. Diese Doktorarbeit entfaltet mal im Einzelnen, wie das mit Ephesus war. Und es ist tatsächlich so, dieser große Tempel der Artemis, der Göttin der Unterwelt, eins der sieben Weltwunder, das war ein Zentrum eben dieser Dinge, die mit der Unterwelt zu tun haben. Denken wir da nicht schnell, weil auf Lateinisch das dann die Diana hat, naja, Göttin der Jagd und so. Die Artemis, das ist die Göttin der Unterwelt. Und deswegen ist ja nicht verwunderlich in der Apostelgeschichte, wo Paulus nach Ephesus kommt, da sind dann erstmal die Söhne von Skephas, die versuchen, ohne Jesus, nur in Berufung auf ihn, als Nichtchristen, Geister zu beschwören und Dämonen zu vertreiben und fliehen dann unbekleidet aus dem Haus, weil die Dämonen sie angreifen. Und dann, als die ersten Menschen in Ephesus zum Glauben kommen, dann wird ein Berg von Zauberpapyri zusammengetragen, der unglaublich viel wert war. Und Clinton Arnold weist nach, dass diese Zauberpapyri aus Ephesus im ganzen Mittelmeerraum verbreitet waren. Man hat sie zahlreich in Nordafrika gefunden. Es waren die sogenannten Ephesia-Grammata. Ephesia-Grammata, also so heißen die, das waren so Zettel mit Schutzzauber drauf, die einen schützen sollten gegen alle dunklen Mächte. Ephesus war dafür berühmt, mit diesen Artemis-Anhängseln und Symbolen und so weiter, haben die Leute sich geschützt gegen die dunklen Mächte. Und in dieses Zentrum des Okkultismus ist das Evangelium hineingekommen. Und jetzt kriegen die Leute gesagt, ihr seid nicht mehr in dieser Finsternis, wo ihr bestimmt wird von den anderen Mächten, die euch dazu bringen, anders zu leben, als Gott das will. Ihr seid anders geworden, neu, lebendig. Und auch wir, sagt Paulus, auch wir Juden, das kommt ja dann in Vers 3, ne? Unter ihnen haben auch wir alle unser Leben eins geführt. Und das ist jetzt vielleicht, das will ich nur kurz ansprechen, für den einen oder anderen, gerade unter den Israel-Freunden, eine schwierige Aussage. Es gibt genügend Leute gerade, die sind so Israel begeistert, ich bin das auch, Israel begeistert, aber doch bitte biblisch, ja, immer in biblischen Grenzen. Man darf nicht so Israel begeistert sein, dass man denkt, also muss einer nur Jude sein, dann ist alles in Ordnung. Den müssen wir das Evangelium gar nicht mehr bringen. Da würden wir was anders machen, als das die Apostel Jesu Christi getan haben, als das Paulus gemacht hat. Die brauchen das Evangelium. Auch wir, sagt Paulus, wir Juden, wir waren alle einst, haben alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches, taten den Willen des Fleisches und der Sünde und waren Kinder des Zorns von Natur aus, weil wir die gleiche sündige Natur haben. Die hat ein Jude auch, nicht nur ein Heide. Tel Aviv heute, das Mekka der Homosexuellen. Ja? Also, ich habe, glaube ich, jetzt war ich achtmal, glaube ich, in Israel zu längeren so Studienreisen. Jedes Mal trifft man reihenweise Leute von diesem Volk, das Gott liebt und erwählt hat, die noch nicht mal in die Synagogen gehen, die sich um nichts um Gott kümmern. Ich habe mit x so Leuten gesprochen. Auch wir waren von Natur aus tot. Das ist die Wahrheit, die Paulus hier entfaltet. Das könnte man jetzt nochmal entfalten und könnte sagen, was Gott nie aufhebt, darüber lässt sich Paulus an anderer Stelle deutlich aus, ist, dass das Volk Israel als solches von ihm erwählt ist, von ihm geliebt ist, von ihm ja mit Privilegien beschenkt wird. Dort hat er sich offenbart, da hat er das Evangelium gegeben. das Volk Israel hat sein Wort bewahrt. Es ist wirklich ein Volk, das ein sehr treues Verhältnis zur Bewahrung heiliger Schriften hat, sie auswendig zu lernen, sie nicht zu verändern und. Israel hat vieles. Und Israel, Römerbrief, Kapitel 11 am Ende, das ganze Volk wird sich am Ende Christus, dem Wiederkommen Christus zuwenden. Es hat Zukunft. Aber was für das Volk als Ganzes gilt, gilt nicht immer schon gleich für jeden Einzelnen. Das steht schon in 1. Mose 17, dass einer für sich den Bund ungültig machen kann. Und Paulus entfaltet das ja auch im Römerbrief, nicht, wo er in Kapitel 1 sagt, die Heiden sind Sünder und begründet das. Und dann Kapitel 2 sagt, und wir Juden, ja, wir haben Vorteile, wir kennen das Gesetz, Problem, nur wir tun es nicht. Ja? Und Kapitel 3 dann im Römerbrief, deswegen ist kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder. Ja? Und deswegen gehört es zur Liebe für Israel, dass wir für dieses Volk beten und dass wir alles unterstützen, was hilft, dass sie das Evangelium hören. Und vielleicht doch der eine oder andere schon heute, nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, den Messias erkennen mag und unsere Brüder und Schwestern werden. Die Sache ist alle noch komplizierter, da könnte man jetzt noch manche Details sagen. Also zum Beispiel könnte die Frage kommen, ob Gottes Gnade so groß ist, dass sie, wenn sich jetzt jemand wirklich an die Gnadenmittel des Alten Testaments hält, ob Gott das anerkennt, einfach weil der Betreffende nicht sieht, dass inzwischen Jesus da ist. Nur ich habe meinen Professor für Judaistik an der Universität Cambridge damals gefragt, der war Jude. Haben Sie irgendein Interesse, fragte ich ihn, dass so etwas wie Opfer wieder eingeführt werden in Israel? Was machen Sie mit der Sünde? Ach, haben wir nicht nötig. Wir wiegen einfach unsere schlechten Taten durch gute Taten auf, sagte mir dieser Professor. Und dann wird es brenzlig. Dann wird es brenzlig. Das ist dann etwa die gleiche Sache, die Muslime versuchen. Das ist der religiöse Weg. Also man kann für Israel nur beten. Und insofern dieses auch wir. Und dann das Riesen-Aber. Und von Vers 4 bis 10, da kommt dann dieses große Halleluja der Gnade, wenn man so sagen will. Dieses große Halleluja der Gnade, aber Gott. Also das heißt, es bleibt nicht letztlich dabei, dass der Tod, der geistliche Tod, das letzte Wort hat. Dass Menschen aus Israel und aus den Völkern einfach weg sind von Gott und mehr dem Gegenspieler Gottes gehorchen als Gott. Es bleibt nicht dabei, dass Menschen einfach schicksalhaft ihre Zielbestimmung, die sie seit der Schöpfung haben, verfehlen und keine Chance, auch wenn sie sich selber nicht helfen können und es da keinen geistlichen Münchhausen gibt, der sich aus diesem Sumpf selber am Schopf herausziehen könnte, aber Gott. Das ist unglaublich wichtig. Dieses ist ein wunderbares Aber Gott, was wir hier in dem Vers 4 haben. Aber Gott kann es. Aber Gott kann Tote auferwecken. Aber Gott kann den Lazarus aus dem Grab rufen. Aber Gott kann einen Paulus, der zwar Jude war, aber am Ende Christenverfolger wurde und Christuslästerer und Mörder und ich weiß nicht was. Aber Gott kann den herausreißen. Er hat alle Möglichkeiten. Dem Paulus begegnet er so drastisch vor Damaskus, dass er von dieser Herrlichkeit geblendet vom Pferd fällt. Aber Gott. Und beim anderen ist das weniger spektakulär, aber auch da wird das Herz aufgeschlossen. Aber Gott, aber Gott. Und ich glaube, wo immer einer sich mit Recht Christ nennt und zur Gemeinde Jesu gehört, da gibt es in seiner Biografie irgendwo dieses Aber Gott. Ich war neulich in Güstrow und habe mir dort den Dom angeschaut und unter anderem diese Wand, wo dann auch gezeigt wird, wie da im 19. Jahrhundert eine Synagoge langsam wuchs und die Synagogengemeinde wuchs und dann 1943 der letzte Jude aus Güstrow ab, transportiert wurde. Und dann stand ich mit meiner Frau erstmals in unserem Leben vor dieser Wand im Dom von Güstrow und dachte, und einer deiner Vorfahren, der war damals im 19. Jahrhundert Mitglied dieser Synagoge. Wir haben in unserer Familie eben mütterlicherseits war einer ein Jude. Durch den kam so die Musikalität in unsere Familie. Freue ich mich natürlich ein bisschen drüber, wie ich das so entdeckt hatte. Das hatte mir meine Großmutter mal gesagt. Und ich habe mir jetzt mal das Haus angeschaut, wo er war. Gut, er ist dann zur evangelischen Kirche übergetreten, weil das Vorteile brachte. Ich weiß nicht, wie überzeugt das war. Aber ich könnte mir nichts kaufen dafür. Ich könnte mir nichts kaufen dafür, dass einer meiner Vorfahren mal ein Jude war. Aber Gott, das ist das, was zählt. Egal, ob man zu denen aus den Völkern gehört oder zu denen aus Israel. Am Ende ist es Gott. Und jetzt kommen diese Begriffe. Seine Barmherzigkeit, das ist genau die Haltung Gottes, die sich dem Schwachen, dem Unvermögen, dem Sünder zuwendet. Also das ist genau die Haltung, die nicht guckt, wo ist einer meiner Rettung würdig? Wo sind die Besten? Nicht viele Edle, nicht viele Weise, nicht viele Tolle, sondern was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. 1. Korinther 6. Solcher sind etliche von euch gewesen. Und dann werden Perversitäten aufgezählt, Okkultisten werden genannt, schlimme Sachen. Aber Gott ist barmherzig. Er sieht den Schwachen, den Sünder an und erbarmt sich seiner. Damit dürfen wir rechnen. Oder seine große Liebe. Was ist die Liebe? Die Agape. Das Wort für Liebe, Agape, das war, ich habe das mal vor Jahren mal genauer untersucht und mir so ein Wörterbuch nicht nur für das biblische Griechisch gesucht, sondern eines für das Griechisch der Umwelt. Und habe ich herausgefunden und darüber mal ein kleines Papier geschrieben, damals, wie ich in den USA lebte, dass dieses Wort Agape in der Umwelt des Neuen Testaments so gut wie ganz aus der Mode gekommen war. So 400 Jahre vorher, da war das in Mode. Und dann gab es andere Begriffe, Storge zum Beispiel, das ist so die Liebe so unter Verwandten und und Leuten, ja so dieses Natürliche, was man gegenüber seinen Kindern empfindet oder Leuten, ja, die einfach zur Sippe gehören. Oder Philia, das ist die Liebe, die man empfindet sozusagen zur Wahlverwandtschaft, zu den Freunden, die man gesucht und gefunden hat. Also das eine sind die natürlichen Bande, das andere ist das sozusagen meine Freunde, die zu mir passen. Und dann gibt es eben noch die Liebe Eros, die Geschlechter zueinander zieht. Diese Begriffe, die gab es im Griechentum reichlich. Aber der Begriff Agape, der war so ein bisschen außer Mode gekommen. Kaum mehr verwendet. Und genau den greift, weil er unbenutzt war, das Neue Testament auf, um ihn neu zu füllen und sagen, Leute, es gibt noch eine ganz andere Qualität von Liebe. Jesus fängt an, das den Jüngern zu sagen. Er sagt, schaut mal, die Pharisäer, die können ihre Mitpharisäer lieben. Kein Wunder, das kann jeder. Und so machen wir das Menschen, dass wir irgendwie den, der uns sympathisch ist oder das, was uns sympathisch ist, das lieben wir. Aber Agape, Liebe Gottes, das ist Liebe, wenn da auf der anderen Seite nichts ist, was diese Liebe entzündet. Wenn da auf der anderen Seite nichts ist, aus dem diese Liebe sich nährt. Das ist diese Liebe, die sozusagen aus Gott auf uns zukommt, die nicht sozusagen von uns zurückkommt zu Gott, dass da irgendwas liebenswert in uns ihn anspricht, sondern die kommt aus Gottes Liebe und geht auf den Menschen zu. Das ist diese gebende Liebe. Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren, Römer 5. Und das wird zum Grundbegriff der Liebe, kommt hunderte Male vor im Neuen Testament, Agape. Und so sollen wir auch dann lieben, nicht warten, ist alles Mögliche liebenswert beim anderen, sondern Liebe einfach geben. Bis hin zur Feindesliebe, wird das ja dann gesagt. Also, Gott wartet nicht, bis wir uns sein Heil und seine Zuneigung verdient haben, sondern seine Liebe geht auf den Menschen zu. Sie kommt tief aus seinem Herzen. Also wenn man in Gottes Herzen ganz sozusagen Tiefenforschung macht, was findet man da unten? Ganz tief im Herzen Gottes. Und dann könnte man noch drüber streiten, vielleicht weiß man das hier im Haus, wie das jetzt, ich wüsste nur, das sind zwei Sachen ganz unten im Herzen Gottes, sozusagen tiefste Schicht. Die Gnade und die Liebe Gottes. Also was jetzt da noch unten drunter ist, weiß ich nicht. Also ob die tiefste Schicht die Liebe ist und daraus kommt die Gnade oder ob die Gnade die tiefste Schicht ist und vielleicht ist ja doch die Liebe die tiefste Schicht. Aber ich weiß nicht. Aber tief im Herzen Gottes finden wir Liebe. Gott ist Liebe. Zutiefst Liebe. Also reich an Barmherzigkeit, große Liebe. Und seine Gnade. Und dadurch macht er uns lebendig mit Christus. Übrigens, das ist der Grund, wenn jetzt hier in Vers 5 steht, von dem lebendig machen mit Christus. In Vers 1 hat es ja angefangen, auch ihr. Warum fängt er hier mit auch ihr an? Weil er das Schicksal von uns, die wir Christen wurden, verknüpfen will mit dem Schicksal Christi. In den Versen vorher hat er ja gesagt, und Gottes Macht war zugange. Und hat Christus von den Toten auferweckt und hoch im Himmel an die himmlischen Örter gesetzt. Und daran anknüpfen heißt, und auch ihr, denn er will ja darauf hinaus, und hier kommt es jetzt in diesen Versen 5, 6, auch ihr seid mit auferweckt worden. Ihr seid mit lebendig gemacht worden. Ihr seid mit eingesetzt worden in Christus Jesus in himmlische Position. Also ich glaube jetzt nicht, dass das heißt, dass wir so eine Art himmlische Zweitexistenz haben. Dass wir sozusagen, ein Teil von uns ist auf der Erde und irgendein besserer Teil oder so von uns lebt im Himmel. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Es ist stark von der Stellvertretung her gesehen, wie ich das verstehe. Unser Stellvertreter, der, an den wir glauben, der alles für uns getan hat, der dem Tod für uns schon mal die Macht genommen hat, der unsere Sünden für uns gesühnt hat, der für uns die Mächte entmächtigt hat, der als unser Fürsprecher zur Rechten Gottes sitzt. Bei dem sind wir sozusagen eingeklinkt durch den Glauben. Und es gilt das, was für Christus gilt, für uns. Es gilt für uns schon, dass wir wissen dürfen, wenn wir an Jesus glauben, wir werden einmal ewig leben. Wir leben der Auferstehung entgegen. Wir sind eingeklinkt bei dem Auferstandenen. Wir wissen heute schon, wenn wir vor Gottes Thron stehen, dann wird er uns nicht unser Sündenregister runterlesen, sondern er wird sagen, du bist mein liebes Kind, für all deine Schuld hat Jesus gesühnt. Du gehörst mir, du bist heilig. Wir sind bei Christus. Dem, der für unsere Sünde gestorben ist, eingeklinkt. Und schon heute, da muss keiner in Ephesus etwa Angst haben vor den dunklen Mächten, vor denen die Leute sich durch Zauberpapyri schützen wollten. Du bist eingeklinkt bei dem, der zur Rechten Gottes sitzt. Da sitzt dein Stellvertreter. Also ein schwaches Beispiel ist, ich leite den evangelischen Arbeitskreis im politischen Bereich in unserem Kreis. Und unser Vorsitzender dort ist Minister im Bundeskanzleramt. Also habe mich da jetzt in den letzten Jahren noch etwas lokalpolitisch betätigt, um dort meinen Glauben zu leben. Das müssen Sie vielleicht nicht, weil Sie in einem Beruf stehen und sonst was. Aber stellen Sie sich mich mal vor, armen Menschen, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, komme ich im christlichen Werk an. Wenn ich wegfahre, dann komme ich an der Langensteinbacher Höhe an. Ich gehe noch nicht mal einkaufen, weil das meine Frau macht. Ich treffe eigentlich nie Nicht-Christen. Und da habe ich gedacht, so, jetzt engagierst du dich da mal etwas und stehst zu deinem Glauben. Und wenn man dann seinen Namen richtig schreiben kann, dann wird man ja gleich Vorsitzender. Also wurde ich Vorsitzender des evangelischen Arbeitskreises einer Partei. Und unser Kreisvorsitzender in dieser Partei, der ist nun gerade bei Angela Merkel im Bundeskanzleramt Staatsminister. Also mit dem sitze ich dann so alle paar Wochen da im Kreisvorstand zusammen. Und Gut, ich kann da nicht viel anderes beitragen als Dinge, die mit meinem Glauben zu tun haben. Das ist ja auch gut so, nicht? Also mit dem Ministerpräsidenten von Hessen waren wir in der gleichen Sitzung neulich. Und dann sage ich, ich habe gehört, Sie waren neulich, haben eine Kirche besucht. Wie war's? Und ja, sagte er, ich habe sogar gepredigt. So sage ich, Herr Ministerpräsident, was haben Sie denn gepredigt? Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und dann haben wir uns 10 Minuten über Galaterbrief unterhalten. Der kommt aus einer Familie, Hugenotten ursprünglich. Und da haben wir uns über sowas unterhalten. Andere Themen sind nicht so meine Themen, aber diese schon. Gut, Exkurs zu Ende. Aber wenn hier mein Kreisvorsitzender, der den gleichen Vornamen hat wie ich, jetzt im Bundeskanzleramt sitzt, das ist schon manchmal interessant. Wenn dann so interessante Sachen sind, wie jetzt mit dieser ISIS und oder wie das jetzt in der Ukraine war, und der kommt direkt von Berlin geflogen am Freitagnachmittag und abends sitzt der Kreisvorstand zusammen, dann erzählt er mal, außer dem, was unter Geheimhaltung liegt, was augenblicklich die Probleme sind. Also immerhin ist es schon mal spannend, da sitzt einer sozusagen als Abgeordneter unseres Kreises Gießen im Bundeskanzleramt und im Bundestag. Gut, bringt mir auch nicht viel mehr, als dass ich dann ab und zu mal vielleicht ein bisschen früher was höre, als was der andere in der Zeitung liest. Aber, dass mein Stellvertreter im Himmel sitzt, zur Rechten Gottes, das ist viel wichtiger. Und von daher bin ich bei Gott repräsentiert. Da, wo wirklich die Macht ist. Als ich neulich mit meiner Frau mal, sie war noch nie in Berlin gewesen, wir kamen da von Mecklenburg zurück, fuhren über Berlin, haben in der Nähe des Bundeskanzleramtes geparkt, standen da an der Spree, guckten rüber auf das Bundeskanzleramt. Und da fiel mir dann auch der Satz ein, guck rüber, hier wird regiert. Aber es gibt ein bekanntes Wort von einem sehr bekannten Theologen des 20. Jahrhunderts, der hat nach oben gedeutet und hat gesagt, es wird regiert. Es wird regiert. Und das ist mit Sitz und Stimme im Himmel. Zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters ist unser Stellvertreter, an den wir glauben, bei dem wir eingeklinkt sind durch den Glauben. Deswegen müssen wir vor Mächten keine Angst haben. Deswegen wissen wir, der Herr der Welt ist, der repräsentiert uns vor Gott dem Vater. Also, wir sind hineingenommen in das, so wie er von den Toten auferweckt wurde, sind wir vom geistlichen Tod auferweckt worden. Und wie die wir Gott ferne waren, wir haben Sitz und Stimme und Stellvertretung direkt zur Rechten Gottes und brauchen vor niemandem uns fürchten. Und Paulus, ich denke, ich muss schließen, wird langsam Zeit, schließt diese Verse einfach mit diesem großen Lobgesang der Gnade. Nachdem er gesagt hat, was die Barmherzigkeit Gottes und was diese pur gebende Liebe alles tut und kann und wie sie uns mit Gott in Verbindung gebracht hat durch Jesus, dann aus Gnade seid ihr selig geworden, aus Gnade seid ihr gerettet worden. Völlig unverdient. Es ist Gottes unverdientes Geschenk, dass ihr gerettet worden seid durch den Glauben. Und diese Formulierung, die müssen wir uns immer gut merken. Wir werden nicht gerettet aufgrund des Glaubens durch die Gnade, sondern aufgrund der Gnade durch den Glauben. Also das muss man schon, um gute Theologie haben, immer gut wissen. Nee? Mancher, der baut dann doch wieder auf seinen Glauben, als wäre das die Leistung gewesen, die der geistlich Tote erbracht hätte. Aber ich habe geglaubt, da musste mich ja Gott retten. Ja? Nee? Dann wären wir wieder da, wo Thomas von Aquin schon war im Mittelalter. Also immer richtig rum, das ist dann gute Theologie. Aufgrund der Gnade durch den Glauben. Aufgrund der Gnade durch den Glauben. Also zuerst ist Gott und seine Gnade und dann erst kommen lange nichts und dann kommen wir. Der Glaube, da könnten wir in Galater 5, Vers 22 nachlesen. Was ist der? Eine Frucht des Geistes. Das heißt, Glaube entsteht da, wo Gott in seiner Gnade mich durch sein Evangelium anspricht. Wenn das nicht geschähe, würden wir alle in der Gottferne bleiben. Aufgrund der Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Aber dann auch nicht ohne Glauben. Jetzt könnte ich schon wieder einen langen Exkurs machen, aber da fehlt die Zeit. Es gibt ja nachher Mittagessen. Und könnte sagen, es gibt so manche Kirchen, die denken, es wäre eine Rechtfertigung ohne Glauben auch möglich. Praxis. Wir haben dann ja unsere Riten und unsere Weisen, wie wir sozusagen den Nachwuchs eingliedern. Wie auch immer, es gibt unterschiedliche Kirchen mit unterschiedlichen Traditionen, das ist auch in Ordnung. Aber egal wie unsere Kirche oder Freikirche oder sonst was heißt, es geht nie ohne Glauben. Es geht nie ohne Glauben. Darauf müssen wir uns immer einigen. Und nochmal, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Jetzt wird nochmal deutlich, der Glaube auch ist Gottes Gabe. Auch im Philipperbrief wird er das sagen. Es ist euch geschenkt worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das geschenkt, Philipper 1, bezieht sich auf beides. Ja? Glaube ist immer auch Geschenk. Kein Mensch faltet die Hände und sagt, lieber Gott, bist du zufrieden mit mir? Ich habe doch toll an dich geglaubt. Sondern wir danken Gott, dass wir glauben dürfen. Wir danken Gott. Im Gebet machen wir meistens alles richtig. Was manchmal in der Theologie verkehrt ist. Ja. Warum? Weil der Geist uns beim Beten unserer Schwachheit aufhilft. Also ich habe nicht viele falsche Gebete gehört, aber viel falsche Theologie gelesen. Ist manchmal sogar auf theologischen Konferenzen, wo Theologieprofessoren zusammen sind, interessant. Wenn die Referate gehalten werden, da hört man manchmal Haarsträubendes. Aber wenn man morgens in der Kirche dann zur Andacht zusammen ist, da kommen ganz biblische Gebete. Das ist ganz interessant. Und so danken wir normalerweise einfach Gott für das Geschenk, glauben zu dürfen. Und wir, die wir vorher geistlich tot waren, uns entsprechend verhalten haben, wir werden nicht nur beschenkt mit neuem Leben, sondern wir werden als seine Schöpfung, als sein Neuschöpfung, könnte man sagen, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, dass wir darin wandeln. Da wird eigentlich schon Epheser 4 bis 6 vorweggenommen. Das wird dort ganz sicher in den nächsten Tagen entfaltet. Epheser 4 bis 6. Da kommen dann die großen Themen, wozu uns Gott geschaffen hat. Die Einheit, in der wir leben. Die Reinheit, in der wir leben sollen. Ja? Und das wird dann nochmal aufgedröselt. Die Reinheit, die wir leben, ein reines, ein heiliges Leben. In der Liebe, am Licht, in Weisheit. Ja, und am Ende, indem wir den Versuchungen des Teufels widerstehen in der Kraft Christi. Die guten Werke, zu denen Gott uns geschaffen hat, das ist dann nicht etwas, was wir ganz aus uns können, sondern was wir als neue Menschen, die umgestaltet werden in das Bild Christi, tun. Okay, damit ist klar, was für Leute Glieder der Gemeinde Jesu werden und was dafür Gott getan hat. Und dann freuen wir uns auf das, was wir heute Nachmittag hören über Gemeinde, wie er das zusammenbaut. Okay, hier mache ich mal Schluss.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Worte. Wir danken dir dafür, dass du uns daran erinnert hast, mit welchem Ausgangsmaterial du arbeitest. Und danken dir für diese Auferstehungskraft, mit der du hineingesprochen hast in unser Leben und aus Toten Lebendige gemacht hast. Danke dir dafür, für diese Gnade, die uns da geschenkt worden ist, für dieses Vorrecht, glauben zu dürfen, dass du uns herausgeholt hast aus den alten Systemen, in denen wir tief verriedet gelebt haben. Hab herzlichen Dank für dieses Riesenvorrecht. Und wenn du uns daran erinnerst, dann machst du unser Herz froh und dann stellst du uns neu wieder hin, dass wir auch bewegt nach vorne dir dienen wollen, dem, was du für uns vorbereitet hast. Zeig uns diesen guten, neuen Weg für diesen befreiten Geist, der jetzt das tun darf, was du willst. Hab ganz herzlichen Dank für dein Wort, hab Dank für diese Grundlage, auf der wir stehen, hab Dank für diese feste Basis, die uns gut tut. Wir preisen dich darüber. Amen.